Wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung, Kapitel 4, und zwar heute ab Vers 5b. Ich werde aber das ganze Kapitel jetzt nochmals vorlesen, Kapitel 4 ab Vers 1. Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm her herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ja, wir hatten die ersten vier Verse und die erste Hälfte des fünften Verses bereits betrachtet. Wir haben hier eben diese Szene, die Johannes sehen darf, dass er den Thron Gottes im Himmel sieht, dass er die Anbetung Gottes im Himmel mit beobachten darf, dass die vier lebendigen Wesen Gott anbeten und auch die 24 Ältesten. Wir hatten gesehen, dass die 24 Ältesten für die Gemeinde stehen, dass wir vom Zeitpunkt her eben uns nach der Entrückung befinden. Wir befinden uns zu dem Zeitpunkt, wo die Gerichte Gottes jetzt über die Erde ausgegossen werden, wo natürlich erst die Siegel geöffnet werden. Das letzte Siegel beinhaltet die Posaunengerichte und die letzte Posaune die Zorneschalengerichte. Das wird alles über die Erde kommen, und wir haben gesehen, dass diese Gerichte vom Thron Gottes ausgehen. Das heißt, Gott ist der Richter, Gott wird richten, Gott wird seinen Zorn über diese Erde ausgießen, und somit ist diese Trübsalzeit bereits eine Zeit des Zornes Gottes. Der Zorn Gottes ergießt sich über die Erde. Es ist aber gleichzeitig, wie wir gesehen haben, auch noch eine Zeit der Gnade. Die Gnadenzeit nimmt ein Ende natürlich in der Trübsalzeit, aber sie ist noch nicht während dieser Zeit zu Ende. Wir sehen, dass während der Trübsalzeit noch viele zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Diese werden nicht Teil der Gemeinde, werden aber als Heilige bezeichnet und folgen somit auch dem Lamm, dem Herrn Jesus, nach. Deswegen auch eine Zeit der Gnade, aber hier sehen wir jetzt natürlich die Anbetung Gottes, die Anbetung durch die 24 Ältesten, wie wir sehen werden, und die vier lebendigen Wesen, dass das eben viel auch mit dem Gericht zu tun hat. Das Gericht geht also von dem Thron Gottes aus, und ich hatte das letzte Mal auch erwähnt, dass wir jetzt das Vorrecht haben, zum Thron der Gnade zu kommen. Ja, der Thron Gottes ist für uns der Thron der Gnade, wo wir ihn um Barmherzigkeit anflehen, zur rechtzeitigen Hilfe, wo wir ihm um Gnade anflehen in dem Sinne, dass er unser Leben segnet, dass er uns gebraucht und dass er den Menschen um uns herum doch die Gnade des Evangeliums schenken mag. Dieser Thron wird eben in der Trübsalzeit hier gezeigt als der Thron, von dem die Gerichte ausgehen, also als der Thron des Gerichtes. Und das drückt natürlich auch schon dieser Vers aus, dessen erste Hälfte wir das letzte Mal betrachtet haben. Der Vers 5. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Das hatten wir bereits gesehen, das geht von dem Thron aus. Und wir wenden uns jetzt dieser zweiten Hälfte des Verses zu. Da heißt es, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also auch hier, und das ist interessant, wenn wir das Buch der Offenbarung betrachten, viele Symbole, die wir in der Offenbarung finden, werden entweder direkt erklärt von der Offenbarung selbst oder werden erklärt in anderen Bibelstellen, sehr viel im Alten Testament. Wir haben uns ja auch schon mit dieser Frage beschäftigt, ist die Offenbarung so ein schwieriges Buch? Also es wäre jetzt falsch zu sagen, die Offenbarung ist ein total einfaches Buch. Aber manche sagen, die Offenbarung ist so schwierig, weil da so viele schwer verständliche Symbole drin sind. Aber da müssen wir eben wirklich betrachten, dass die Symbole in sehr, sehr vielen Fällen uns erklärt werden. Sie werden entweder selbst in der Offenbarung eben ausgelegt und erklärt, was sie bedeuten, oder in anderen Bibelstellen. Und die Offenbarung ist ja das Buch der Bibel, das am meisten Bezüge zum Alten Testament hat von allen neutestamentlichen Büchern. Deswegen müssen wir da gar nicht viel spekulieren und leider ist viel spekuliert worden in Bezug auf die Offenbarung. Das müssen wir aber gar nicht tun, sondern wir können uns hier einfach an die Bibel halten und schauen, was sagt denn die Bibel über die Bedeutung bestimmter symbolischer Darstellungen. Und da einfach, ja, dass wir bemüht sind, alle, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, das zu beherzigen, was Paulus sagt, nämlich nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Wir haben eben hier diese Aussage und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Ja, die sieben Feuerfackeln, die sind die sieben Geister. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn wir Feuerfackeln betrachten, wenn wir Feuer sehen in der Bibel, ja, für was steht denn sehr häufig Feuer? Feuer steht in der Bibel sehr häufig, wenn es symbolisch verwendet wird, für das Gericht Gottes. Ja, das sehen wir sehr häufig, das zieht sich durch, das sehen wir immer wieder im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und somit passen natürlich diese Feuerfackeln, passen natürlich zu der Tatsache, dass vom Thron Gottes das Gericht ausgeht. Und die Tatsache, dass wir hier die sieben Geister Gottes haben, zeigt uns auf, dass auch der Heilige Geist mit involviert ist in der Ausführung des Gerichtes. Und die Tatsache, dass in Offenbarung 5 das Lamm das Buch öffnet und darauf dann die Gerichte losgehen, zeigt, dass auch das Lamm involviert ist. Und somit können wir sagen, das Gericht Gottes, das über die Erde kommt, geht aus vom dreieinigen Gott. Die sieben Geister Gottes hatten wir betrachtet. Wir sind auch darauf eingegangen, warum sind es sieben? Sieben steht eben für Vollkommenheit in der Bibel. Und somit können wir sagen, es ist auch die Fülle des Geistes. Es ist der Geist Gottes, der der vollkommene Geist ist. Es sind nicht tatsächlich sieben verschiedene separate Geister. Da verweise ich auf die Erklärung in Kapitel 1, Vers 4, wo es heißt, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Wir sind damals darauf eingegangen, dass auch im Alten Testament verschiedene Eigenschaften genannt werden, die man in Verbindung setzen kann mit dem Geist Gottes und man somit auch sagen kann, es ist ein siebenfacher Geist, ein Geist mit sieben Facetten, mit sieben Eigenschaften. Sieben, wie gesagt, steht für das Vollkommene, für die Vollkommenheit hier des Geistes Gottes. In Vers 6 sehen wir dann das gläserne Meer. Da heißt es, und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Also wir haben hier dieses gläserne Meer und das ist tatsächlich nicht die einzige Bibelstelle, wo eine Art gläsernes Meer erklärt wird. Wir haben das nämlich schon im Alten Testament. Und zwar im zweiten Buch Mose, Kapitel 24, Verse 9 bis 10. Da lesen wir, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und auch in Hesekiel 1, Vers 22, und über den Häuptern des lebendigen Wesens befand sich etwas, das der Himmelsausdehnung glich, wie der Anblick eines Kristalls, ehrfurchterregend, ausgebreitet über ihren Häuptern. Wenn wir das so betrachten, die Beschreibung, wenn wir an das Glas denken, wie das Glas früher oft beschaffen war, dann war das Glas oft milchig. Das war nicht klar, transparent, durchsichtig, wie wir heute Glas kennen. Deswegen haben wir zusätzlich bei dieser Beschreibung eben hier in der Offenbarung diesen Zusatz. Es war gleich Kristall. Ja, und Kristall wiederum ist in vielen Fällen durchsichtig. Ja, somit war es ein durchsichtiges gläsernes Meer, das Johannes hier sah. Die Frage ist nun, kann man dem eine Bedeutung geben? In dem Fall wird die Bedeutung hier nicht erklärt von diesem gläsernen Meer. Was wir natürlich wissen, wenn wir in der Bibel das Meer betrachten, das Meer steht oft für Aufgewühltheit, zum Beispiel das Völkermeer, für die Völker, die sich gegen Gott erheben, das Meer, das sich ja bewegt mit Stürmen und so weiter. Während wir hier im Gegensatz dazu ein gläsernes Meer haben, ja, also das eher Ruhe, den Gedanken von Ruhe vermittelt, ja, die Ruhe, die Beständigkeit Gottes, das sage ich jetzt eben mit Vorsicht, weil das in dem Fall jetzt nicht ausdrücklich hier dabei steht, aber natürlich muss dieses Meer vom Eindruck her natürlich einen Kontrast ausgemacht haben zu dem wilden Meer, das man eben so kennt in dieser Welt. Auf jeden Fall unterstrich es die Herrlichkeit Gottes. Ja. Sie sahen diesen Gott, diesen wunderbaren Gott und hier eben in der direkten Nähe, in der unmittelbaren Umgebung Gottes, dieses gläserne Meer. Dann haben wir vier lebendige Wesen. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen. Voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Also was sind diese vier lebendigen Wesen? Es sind Engelwesen. Und in der Bibel haben wir verschiedene Engelwesen, die uns beschrieben werden, auch verschiedene Hierarchien von Engeln. Hier werden diese vier lebendigen Wesen aber nicht identifiziert. Es wird uns nicht ausdrücklich gesagt, um welche Engelwesen handelt es sich. Da werden wir aber gleich drauf eingehen. Was wir hier jetzt nochmal sehen von der Eigenschaft, sie haben Augen, sie sind voller Augen vorn und hinten. Was bedeutet das? Ich meine, wenn wir Gott betrachten, dann wissen wir, Gott ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Gott sieht alles überall im ganzen Universum, in der ganzen Schöpfung und ja, einfach überall kann er hinsehen, kann er alles wahrnehmen. Die Tatsache, dass diese lebendigen Wesen so viele Augen haben, kann natürlich nicht bedeuten, dass sie alles sehen. Aber was es sehr wohl bedeuten kann, dass sie in ihrem unmittelbaren Umfeld alles wahrnehmen. Ja? Engelwesen sind eben nicht allwissend, aber diese vielen Augen können eben diesen Hinweis geben. Die sind sehr aufmerksam, nehmen alles wahr, nehmen Gott wahr und ja, loben ihn auch und preisen ihn und beten ihn an. Und wir haben in der Bibel eben andere Beschreibungen auch von Engelwesen. Eine Beschreibung sehen wir zum Beispiel bei Jesaja. Da heißt es in Kapitel 6, Jesaja 6, Verse 2 bis 3 folgendermaßen: Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Also wir sehen hier gewisse Parallelen. In Jesaja wird uns gesagt, es sind Seraphim. Und sie rufen auch: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher in dem Fall. Und die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Diesen Zusatz finden wir jetzt in der Offenbarung nicht. Es gibt noch andere Wesen, die auch in der Bibel beschrieben werden, zum Beispiel die Cherubim. Ja, die Cherubim werden beschrieben als lebendige Wesen mit 4 Flügeln. Die Cherubim, die über der Bundeslade sich befanden, hatten nur 2 Flügel. Die Meinungen in Bezug auf die Offenbarung, welche Wesen es sind, gehen da etwas auseinander. Es gibt eben die Meinung, es sind auch Cherubim und nicht Seraphim. Es gibt die Meinung, das ist alles dasselbe. Die Seraphim werden hier nur so genannt. Und es gibt auch die Meinung, dass es eben wie hier in Jesaja 6 Seraphim sind. Also diese Vorschläge gibt es von Auslegern. Ja, und es gibt noch eine Meinung, muss ich auch noch dazu sagen, dass es hier gar nicht wirklich um irgendwelche real existierende Wesen geht, sondern dass nur eine Vision ist, die der Johannes hat. Die würde ich jetzt mal von vornherein ausschließen, diese Erklärungsmöglichkeit. Bleiben wir bei den anderen Möglichkeiten. Ich tendiere zu der Version, dass es hier wirklich um Seraphim geht. Einfach wegen der Anzahl der Flügel, die übereinstimmt. In der Offenbarung 6 Flügel und auch in Jesaja 6 Flügel und wegen dem Aufruf heilig, heilig, heilig. Kann es aber auch gut stehen lassen, dass Seraphim nur für eine Eigenschaft und nicht für eine eigene Engelkategorie steht, dass es also auch Cherubim sind. Und die andere Möglichkeit ist ja eben noch, dass es ja hier um Cherubim geht, die Seraphim, aber trotzdem wieder andere Engelwesen sind, die in Jesaja beschrieben ist. Ja. Also dass wir hier eine Übereinstimmung mit Hesekiel haben und nicht mit Jesaja. Das ist die weitere Möglichkeit. Und Jesaja eine ganz eigene Kategorie sieht, die sonst nirgends eben auftritt in der Bibel. Das ist eben auch deswegen, dass es die verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten gibt, weil eben die Offenbarung uns hier nicht ausdrücklich sagt, sind es Seraphim, sind es Cherubim oder nicht. Wir haben hier noch eine weitere Beschreibung. Und zwar wird uns gesagt, das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite glich einem jungen Stier und das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und die Frage ist, warum werden diese 4 lebendigen Wesen so dargestellt oder warum haben sie dieses Aussehen? Und da gibt es eben den Vorschlag von verschiedenen Auslegern, dass es einfach mit den Eigenschaften auch in Verbindung steht, von den 4 lebendigen Wesen. Und das könnte dann so aussehen. Löwe steht generell für Stärke. Ja, dass sie auch Stärke haben, diese 4 lebendigen Wesen. Stier oder Ochse, je nach Übersetzung, steht für Dienst. Ja, dass sie letztendlich Gott dienen. Mensch steht für alles Mögliche, aber unter anderem für Verstand. Ja, also es sind lebendige Wesen mit Verstand könnte dann ein Vorschlag hier sein. Und der Adler steht für Schnelligkeit. Sie führen schnell auch die Befehle aus, die Gott ihnen gibt oder sind generell durch Schnelligkeit auch ausgezeichnet. Ja, das ist einfach ein Vorschlag. Was wir sehen in der Offenbarung ist, dass diese 4 lebendigen Wesen in Verbindung mit dem Gericht eben stehen. Natürlich neben der Tatsache, dass sie Gott anbeten. Weil das sehen wir ja hier, sie beten Gott an, aber wir sehen eben diese Anbetung Gottes zu einem Zeitpunkt, wo eben das Gericht beginnt. Ja. Also auf der einen Seite Anbetung Gottes, sie rufen heilig, heilig, heilig und diese Heiligkeit Mit was steht die auch in Verbindung? Mit dem Gericht Gottes. Gott ist ein heiliger Gott. Gott hasst Sünde. Gott muss Sünde bestrafen. Und seine Heiligkeit führt auch wieder zum Gericht über diese Welt. Und so schauen wir uns einige Stellen an, wo diese vier lebendigen Wesen wieder in Erscheinung treten. Offenbarung 6, Verse 1 bis 2. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog als ein Sieger und um zu siegen. Also hier beginnt dieses Gericht und wir sehen, wie das lebendige Wesen eben hier in Erscheinung tritt und auch spricht und den Johannes auffordert, komm und sieh. Somit auch eine weitere Funktion, den Johannes eben aufzufordern, zu sehen, ja, was jetzt passiert. Dann in Vers 6, und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und dann Offenbarung 15, Vers 7. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also auch hier diese Übergabe der goldenen Schalen, der Zornglut Gottes, die natürlich dann sich über die Erde ergießt. Somit haben wir eben diese Bereiche, die Anbetung Gottes, die Aufforderung an Johannes zu sehen und natürlich, dass sie in Erscheinung treten, dann, wenn bestimmte Gerichte über die Erde kommen. Nun wollen wir uns die Anbetung des Schöpfers an sich anschauen. Die wird nämlich jetzt ab Vers 8b beschrieben. Und zwar die Anbetung durch die vier lebendigen Wesen und die Anbetung durch die 24 Ältesten. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ja, was wir sehen hier, ist, dass der Schöpfer angebetet wird. Es wird betont, du hast alle Dinge geschaffen, durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Der Schöpfer wird angebetet. Und aus der Tatsache, dass er der Schöpfer ist, ergeben sich ja einige Dinge. Da ergibt sich, dass er das volle Recht hat, über seine Schöpfung zu herrschen, dass er das volle Recht hat, die Schöpfung auch zu richten. Er ist der Erschaffer, er ist der Erhalter der Schöpfung und ihm gehören alle Dinge. Und weil ihm alle Dinge gehören, haben die Menschen eben nicht das Recht, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten, sondern Gott hat das Recht zu richten und dafür zu sorgen, dass ein Ende gemacht wird mit diesem Zustand, und dafür zu sorgen, dass sein Reich aufgerichtet wird und dass er seine Herrschaft antritt. Er ist eben dreimal heilig, das sagen die vier lebendigen Wesen, heilig, heilig, heilig. Und heilig, 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 das ist sowohl im Hebräischen als auch im Neuen Testament, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ja, ein Superlativ. Es bezieht sich auf die absolute Heiligkeit Gottes. Er ist absolut heilig. Und die Heiligkeit Gottes, die sehen wir natürlich auch immer wieder in der Bibel. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 11 heißt es, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Ja, schon im Alten Testament hat Gott seine Heiligkeit gezeigt. Heißt es, Er ist herrlich in Heiligkeit. Also seine Heiligkeit, diese Eigenschaft, ist eine Eigenschaft, die herrlich ist, die anbetungswürdig ist, die uns ins Erstaunen versetzt, aber natürlich uns auch lehrt, Gott zu fürchten, wie wir ihn fürchten sollen. Weil er eben heilig ist, passen wir nicht zu diesem wunderbaren, zu diesem heiligen, zu diesem furchtgebietenden Gott, wie es hier heißt, zu diesem majestätischen Gott. Wir sind ganz anders als er. Wir sind eben als Sünder nicht kompatibel mit diesem heiligen Gott. Und deswegen schon hier diese Bewunderung dieses Gottes, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Und deswegen beten die Engel ihn an. Er ist anbetungswürdig in seiner Heiligkeit. Und die Reaktion von Jesaja, als er diesen heiligen Gott gesehen hat, also die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, war folgende, Jesaja 6, Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Das war die Reaktion von Jesaja. Er sah diesen heiligen Gott. Er sah diese lebendigen Wesen, wie sie ausriefen, heilig, heilig, heilig. Und ihm war klar, er kann nicht bestehen vor diesem Gott. Er lebt unter einem Volk, das unreine Lippen hat, und er ist selbst ein Mann mit unreinen Lippen. Und so ist es ja auch. Ja, der perfekteste Mensch dieser Welt hat unreine Lippen im Vergleich mit dieser Heiligkeit Gottes, mit diesem heiligen Gott, und muss vergehen, kann nicht bestehen. Niemand kann bestehen vor ihm. Wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seine Rechtfertigung, wir brauchen Vergebung, wir brauchen diese neue Gerechtigkeit, um vor Gott bestehen zu können. Mit unserer eigenen Gerechtigkeit vermögen wir es nicht. Unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein dreckiges Kleid. Daraus ergeben sich natürlich auch Folgen für uns, für diejenigen, die wir gerechtfertigt sind. Wenn wir diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen haben, wenn wir heilig gemacht worden sind, nicht durch unser Verdienst, sondern durch seine Gnade, hat das Folgen für unseren praktischen Wandel, für unser praktisches Leben. Und das sagt uns Petrus in 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 14 bis 16. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also dieser heilige Gott, ja, wissen wir, hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, hat ihn geschickt, um ihn für uns dahin zu geben, um dieses Dilemma, in dem wir sind, zu lösen, um es zu ermöglichen, dass wir gerechtfertigt werden, dass wir frei werden durch das Blut Jesu Christi. Der Jesus hat sein Blut am Kreuz vergossen, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen. So sehr hat er uns geliebt und er hat uns durch sein eigenes Blut erkauft. Das kann jeder sagen, der auf dieses Erlösungswerk vertraut, der auf den Herrn Jesus vertraut und auf das, was er für uns getan hat und auf sonst nichts vertraut, nicht auf die eigene Güte, Werke, Zugehörigkeit zu irgendeinem Verein oder Gemeinde oder Kirche, sondern allein auf Jesus Christus. Dadurch ergibt sich dann auch diese Verantwortung, die wir hier sehen. Wir wissen, dass der Herr Jesus am Kreuz nicht nur für unsere Sünden bezahlt hat, sondern er hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Er hat die Macht der Sünde gebrochen und hat so es uns möglich gemacht, dass wir ein Leben führen, das ihm wohlgefällig ist. Nicht in sündloser Vollkommenheit, das ist eine Irrlehre, muss man einfach sagen, aber ein Leben, das ihm gefällt, das ihm wohlgefällig ist. Ein Leben in Heiligkeit. Und danach sollen wir streben. Wir sollen danach streben, dass das, was wir geschenkt bekommen haben, nämlich von der Stellung her vollkommen geheiligt, ohne einen Makel, sind wir von der Stellung her zur Fülle gebracht, sind wir vollkommen geheiligt. Und weil das so ist, sollen mit dieser Stellung in unserem Wandel, in unserem Zustand immer mehr gerecht werden. Sollen also danach streben, wirklich heilig zu sein, weil Gott heilig ist. Und das soll unseren ganzen Wandel prägen. Das ist die Aufforderung. Und wenn wir diesen heiligen Gott betrachten, dann sollten wir eigentlich auch nichts anderes wünschen. Ja, dann sollten wir nichts anderes wünschen, als die Sünde zu hassen und gegen die Sünde zu kämpfen und kompromisslos diesen Kampf zu führen. Nicht sagen, hier kann ich einen Kompromiss machen und da und der Bruder, der sündigt ja auch immer so und so und machen doch alle. Nein, sondern wirklich kompromisslos den Kampf gegen die Sünde führen und danach streben, wirklich heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Natürlich in dem Wissen, dass wir nicht Vollkommenheit erreichen werden, aber, also im Wandel, aber das soll keine Ausrede für uns sein. Keine Ausrede, dass wir dann sagen, ja, mehr als das ist nicht möglich, sondern durch die Gnade Gottes, durch sein Wirken in unserem Leben ist Wachstum möglich, ist Sieg möglich, ist mehr möglich, als jetzt gerade faktisch da ist im heiligen Wandel, in der Nachfolge. Denn wir sollen ja wachsen in Heiligkeit, wir sollen wachsen im Glauben. Und das ist das, was auch die Bibel sagt, wir sollen nicht die Erwartung haben, wir kommen zum Glauben und zack, alle Sünden sind weg und in der Praxis ja, gleichen wir den Engeln. Nein, es ist ein Wachstumsprozess und das müssen wir auch wissen. Es ist ein Wachstumsprozess, ja, den wir aber anstreben sollen. Wir haben keinen Grund zu sagen, wir geben auf, weil in Christus uns alles geschenkt ist, was wir brauchen zu einem Leben in Gottesfurcht. Es ist uns alles gegeben. Es fehlt nichts. Und deswegen, ja, dürfen wir uns darauf verlassen, dass Christus am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat und wir dürfen uns für die Sünde tot halten und lebendig für Gott, ja, für Gott lebend. Wie es in Römer 6 heißt. Es heißt, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Er ist der Allmächtige. Er ist der Allmächtige. In dem Zusammenhang bedeutet es natürlich, er ist fähig, diese Gerichte, die er vorgesehen hat, über diese Erde auch auszuführen. Er ist fähig, diese Erde so zu richten und dann zu kommen und sein Reich auszurichten. Der war und der ist und der kommt. Ja, das erinnert uns auch an den Namen, an die Selbstoffenbarung Gottes. Ich bin, der ich bin. Ja, der in sich selbst Seiende. Als Zusatz haben wir aber noch, der kommt. Er kommt nämlich, um sein Reich aufzurichten. Er kommt natürlich erst, um zu richten und dann, um sein Reich aufzurichten und sichtbar zu herrschen in Jesus Christus über diese Erde. Der war und der ist und der kommt. Wir haben es also mit diesem allmächtigen Gott zu tun. Und dieser allmächtige Gott taucht immer wieder in der Bibel auf. Er ist der Autor der Bibel. Aber diese Eigenschaft taucht immer wieder in der Bibel auf. Jesaja 46, Vers 10. Ich verkündige von Anfang das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ja, wir sehen hier diese Allmacht Gottes. Er hat seinen Ratschluss gefasst von Ewigkeit her und dieser Ratschluss soll zustande kommen. Von Anfang verkündigt er das Ende, weil er eben über der Zeit ist, weil er der Ewige ist. Von Anfang verkündige ich das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Und sowas kann nur ein allmächtiger Gott tun. Denn wenn er nicht allmächtig wäre, dann könnten sich x Hindernisse in den Weg stellen und verhindern, dass der Ratschluss zustande kommt. Aber sein Ratschluss wird zustande kommen, und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und ihm gefällt es, diese Gerichte, diesen Zorn über diese Erde auszugießen. Das gefällt ihm. Es gefällt ihm, weil letztendlich das dazu führt, dass sein Reich aufgerichtet wird. Weil letztendlich sein Zorn und seine Heiligkeit, diese Eigenschaften, die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart werden. Und dadurch wird auch Gott verherrlicht. Wir sehen das bei der Anbetung Gottes, die 24 Ältesten und natürlich auch die lebendigen Wesen, die beten Gott an dafür, dass er richtet. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Wenn wir an das Gericht denken, dann ja, wird uns doch eher so etwas unangenehm. Dann denken wir, oh, muss dieses Gericht sein und das Gericht, ja, dieses schlimme Gericht mit viel Unheil und Unglück und dann das ewige Gericht. Ist doch unsere Tendenz, die menschliche Tendenz zu denken, ist es wirklich nötig, dass Gott so schlimm richtet? Ja. Wir sehen aber hier im Himmel ist eine ganz andere Gesinnung da. Ja, da bewundern sie diesen Gott dafür, dass er richtet. Sie beten ihn dafür an. Und so sehen wir, dass wir